Herzlich willkommen zum Podcast «Und was hast du gelernt?» mit dem Journalist und Erwachsenenbildner
Marcel Haini, ehemals Sanitärinstallateur und dem Kommunikationsberater und Podcaster
Tobias Keller, gelernter Landschaftsbauzeichner. Unsere Gäste sind Menschen, die einmal mit einer Berufslehre nach der Schule ins Leben gestartet sind. Berufslehre, der erfolgreiche Weg ins Berufsleben. Das werden wir aufzeigen. Unser Gast heute, Zenta Gottinelli, erfolgreiche Bildungsanwältin und selbstständige Rechtsanwältin.
Und Zenta Gottinelli, was hast du gelernt?
Ich bin gelernte Informatikerin.
Und dazumal, wenn du zurückschaust in die Berufswahl, wie war das dazumal?
Ich habe recht schnell gewusst, dass ich Informatikerin lernen will. Ich habe jetzt einen Computer aufgekommen und ich habe einen Computer seit 1984, also dort war ich 4 Jahre alt, hatte ich schon einen Computer. Ein Mac war das. Ich habe dort mit dem Joystick Loadrunner gespielt. Und die Kistchen und die Begeisterung für die Kistchen haben mich nie verlassen.
Und dann war es in dem Fall auch so, dass die Eltern wahrscheinlich gesagt haben, jawohl, das ist gut, dass du das machst, weil du hast ja das von jung auf schon immer gemacht.
Da mag ich mich gar nicht mehr so daran erinnern. Ich bin einfach gekommen und habe gesagt, ich möchte Informatikerin lernen. Irgendjemand hat gesagt, es gäbe jetzt neue Informatikerlehre. Ich weiss wirklich nicht mehr, wer das war. Und dann habe ich das gemacht.
Ja. Es ist ja zu selber Zeit ist ja genau so die Informatiklehre aufgekommen. Ja. Aber es war nicht so bei dir, dass du dann gesagt hast, ich mache das Neue, sondern es ist wirklich aus dem Ursprung rausgekommen.
Ja, aus mir raus. Ich habe gerne Computer. Ich habe auch wahnsinnig gerne die Games damals gespielt und bin auch an LAN-Partys und so. Das, mit diesen Ballergames habe ich alles gemacht. Habe gefunden, ich werde Informatikerin, das ist super.
Eine Matura oder so ist nie zur Diskussion gestanden?
Also ich wollte in der 6. Klasse in einen Gymi-Vorbereitungskurs und habe meine Mami gesagt, ich würde gerne in einen Gymi-Vorbereitungskurs. Und dann hat meine Mami gesagt, dass ich nicht gehen soll, weil ich sage, jetzt lebendiges Kind fürs Gymi.
Das lebendig fürs Gymi, aber dann gleichzeitig eine Informatiklehre, das ist ja auch ziemlich an einen Bürostuhl gebunden, oder?
Gegen die Lehre hat sie nie etwas gesagt. Ich weiß es nicht, was damals die Überlegungen waren. Aber es ist wirklich nicht, ich mag mich nicht erinnern. Ich bin einfach gekommen und gesagt, ich möchte Informatikerin lernen. Und das ist einfach zur Kenntnis genommen worden.
Und dann bist du in die Lehre gestartet. Wie war das?
Speziell, wenn ich jetzt zurückdenke, man hat damals noch im Büro geraucht. Und ich habe Spitzensport dort gemacht. Und für mich ist das absolut unverständlich gsi, dass man im Büro raucht, aber es war damals noch normal. Und es hat in diesem Lehrbetrieb Sachen gegeben, die gut sind und die nicht so gut waren. Aber ich habe vor allem viel gelernt, vor allem zwischenmenschlich. Ich bin dann zum Beispiel, ich weiss nicht wieso, aber ganz viele Mitarbeiter sind zu mir und haben ihre Sorgen mir erzählt. Und ich habe wahnsinnig viel davon lernen, wie die verschiedenen Mitarbeiter untereinander ticken. Die erste, sagen wir mal, politische Erfahrung. Ja, der Verkäufer, der sagt Schnurri und das App sagt so. Und wenn du da als Lehrling völlig naiv reinkommst, ist das spannend und du nimmst das auf wie einen Schwamm. Es war nachher nicht so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe dann auch die Lehrfirma gewechselt. Also die Lehrfirma hat 4 Lehrlinge gehabt. Und ich habe aus verschiedenen Gründen dann beschlossen, dass ich die Lehrfirma verlassen wird, dass es nicht stimmt dort für mich. Und nachdem ich das kommuniziert habe, dass ich gehe, sind alle anderen dann nachher in verschiedenen Zeitabständen auch gegangen. Also der Lehrbetrieb hat nachher dann keinen Lehrling mehr gehabt. Und später hat mir einer vom Lehrlingsamt gesagt, den nehmen Sie jetzt die Ausbildungsbewilligung. Ich weiß nicht, ob das jemals passiert ist, aber das ist mir einmal so gesagt worden. Ich habe dann einen neuen Lehrbetrieb gefunden und dort habe ich nochmal eine neue Firmenkultur dafür kennenlernen. Und die war total anders und sehr inspirierend. Und ich habe auch heute noch Kontakt mit verschiedenen Personen aus dem Lehrbetrieb. Auch aus dem ersten Betrieb habe ich noch Kontakt mit verschiedenen Personen, aber zum zweiten noch etwas mehr. Und eben zum Beispiel der eine, der Matthias Ebi, das darf ich jetzt hier sagen, den vertrete ich heute als Anwältin, also mit seiner Firma, der Dismo. Und ich finde ihn eine wahnsinnig inspirierende Persönlichkeit mit wahnsinnig viel Wissen und bin froh, dass wir auch heute noch Kontakt haben und schätzen das Netzwerk, das ich auch in der Lehre schon aufbauen durfte.
Also etwas Schönes daraus geworden aus eigentlich einem Fall, wo man das Gefühl hat, das wünsche ich jetzt niemandem Lehrling, dass er den Lehrbetrieb wechseln muss. Wie war das? Hast du dort selber schauen für den Lehrbetrieb? Man hört immer wieder, ja, da muss das Lehrlingsamt schauen. Wie geht das?
Also ich weiss, dass meine Schwester Natascha die Firma Internet Access AG, die gibt es übrigens heute auch nicht mehr, die ist gekauft oder für Diax und die hat nachher noch Sunrise. Also ich hatte de facto am Schluss 3 Lehrbetriebe gehabt. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, du, die Firma ist irgendwie vorgestellt worden, ich weiss gar nicht, wie die Zeitung im Fernsehen oder was auch immer, dass dort noch eine lässige Firma bewirb dich dort noch mal. Und das habe ich dann gemacht. Und die Internet Access AG hat schon Erfahrung gehabt mit anderen Lehrlingen übernehmen und so konnte ich dann dort können starten. Ja.
Aber es ist doch noch als junge Frau, als junge Senta, obwohl es mal zitiert worden ist, bereits in der Schule konnte sie erfolgreich über die Sportnote feilschen. Also da war schon ein Mädchen, das sich durchsetzen konnte. Aber es ist vielleicht schon noch schwierig, so, wenn man sich durchsetzen muss. Oder ist das vielleicht etwas, wo du auch weiter sagen kannst, hey, auch schon in jungen Jahren, setzt euch durchsetzen, setzt euch einsetzen.
Unbedingt, setzt euch durch, stellt Sachen in Frage, hinterfragt Sachen, setzt, egal wo, auch an der Universität, im Gymi, überall, hinterfragt. Nichts ist einfach so, wie man es euch sagt, weil man es euch sagt, so, hinterfragt. Und ich habe einfach gemacht und das mache ich heute einfach noch. Es ist etwas nicht in Ordnung, ich mache einfach. Und ich habe den grössten Teil von meinem Lehrlingswechsel ist wirklich von mir aus gekommen. Das Lehrlingsamt haben wir schon auch informiert. Ich weiss nicht mehr ganz genau, wie fest sie da beteiligt sind, aber ich habe hauptsächlich den Betrieb gesucht. Ich habe das eskaliert. Also ich weiss noch, in dem ersten Lehrbetrieb, oder, ich habe gemerkt, wir haben gar keinen Lehrlingsausbildungsplan. Und dann bin ich einfach hergegangen und habe selber einen geschrieben.
Am Schluss hat sie dann gelangt, am Schluss erfolgreich abgeschlossen.
Ja, ich habe dann erfolgreich abgeschlossen, genau.
Wenn man das jetzt alles so hört, dann kann man doch wirklich sagen, also wer mit einer Lehre ins Berufsleben startet, der erlebt eigentlich so viel und kann eigentlich so viel schon profitieren, was eigentlich gar nicht mit dem Lehrberuf zu tun hat.
Unbedingt.
Nämlich, wie man sich durchsetzt und so. Wenn man jetzt vielleicht ganz schnell ins Heute blendet und zurückschaut, was hat dir alles das gebracht, was du dort sonst noch gelernt hast?
Das hat mir ganz viel gebracht. Und ich finde auch, die Lehre hat einen extrem hohen Stellenwert haben und sollte als extrem wertvoll angesehen werden, weil diese Erfahrungen nimmst du mit fürs Leben und für alle zukünftigen Stellen. Also wenn ich heute zum Beispiel Leute einstelle und sie haben eine Lehre gemacht vorher, dann ist es bei mir schon mal ein Riesenplus, oder? Also die Chance, dass ich dann so etwas das Vorstellungsgespräch einlade, ist viel höher, weil ich weiss, die oder die hat schon mal gelernt zu arbeiten, gelernt, was das heisst. Und ich kann ganz viel mitnehmen. Und ich habe auch eine Situation erlebt da bei uns im Büro, wo wir jemanden eingestellt haben, frisch ab Gymi, also nur für ein Praktikum. Und die Person hat dann selber gesagt, wie war der Satz? Ja, sie hätte gemeint, sie sei privilegiert, weil sie quasi nicht arbeiten müssen, sondern im Gymi können lernen. Aber jetzt, wo sie da am Arbeiten sind, merken sie, jetzt lernen sie eigentlich, wie es wirklich ein Leben geht. Und das habe ich noch einen eindrücklichen Satz gefunden.
Ja, auch, du bist Teamleiterin von einer Helpdesk und das stelle ich mir schaffen vor. Also, wenn da die Leute anrufen und sagen, du, es läuft nicht, oder? Da musst du wahrscheinlich schaffen. Ich bewundere die Leute immer, die mich dann durchführen können, dass das irgendwie wieder geht.
Das war vor allem eine Challenge. Ich habe über 35 Mitarbeiter geführt. Ich war die einzige Frau. Es war auch technische Helpline. Und ich habe aber vor allem Studenten geführt, die das für übergangsmässig gemacht haben. Und dort hat es vor allem sehr viele organisatorische Aufgaben gehabt und sehr viele verschiedene Charaktere. Und ich auch müssen entscheiden, behalten wir oder schicken wir. Und am Anfang, als ich die Stelle angefangen habe, da ist zum Beispiel jemand gekommen, das weiss ich noch. Genau 3-mal habe ich die Situation gehabt, ist jemand gekommen, dann habe ich direkt am Mutterhaus angerufen und gesagt, die Person bitte schicken, können wir nicht brauchen, oder? «Ja, nein, kannst du doch jetzt nicht so schnell und jetzt gib mal Zeit und so.» Und in allen 3 Fällen, wenn ich das gemacht habe, nach kürzester Zeit, hat es nachher zu einer Eskalation geführt und ich habe in allen 3 Fällen recht gehabt. Und nachdem, dass man, ich kann das einschätzen, hat man mir nachher geglaubt und es hat dann nicht mehr, ich habe es nicht mehr müssen quasi abwarten, bis es klopft, sondern wenn die Senta nachher gesagt hat, hey, das ist nicht gut, dann hat man mir geglaubt. Und dort habe ich natürlich viel Menschenkenntnis dafür dazu lernen und mitnehmen. Ja.
Du hast dann nach dieser Zeit, wo du in der Informatik geschafft hast, unter anderem für verschiedene Bankeninstitute auch in der Schweiz, dich dann entschieden, zum Wirtschaftsstudieren, Bachelor in Wirtschaft gemacht. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann auf einmal gespürt hast oder das Gefühl hast, es geht noch etwas?
Es waren verschiedene Faktoren. Also einerseits, ich war Informatikerin und ich habe das gerne gemacht. Also auch jetzt in meiner Zeit bei der UBS, ich denke sehr gerne zurück. Ich habe das eine tolle Arbeitgeber und eine tolle Zeit als Erinnerung. Aber ich habe immer gefunden, in der Informatik, ich bin höchstens Durchschnitt. Ich habe gefunden, ich bin höchstens eine durchschnittliche Informatik. Ich mache es zwar gerne und ich habe vor allem auch bei der UBS mein Team gerne gehabt, aber ich habe höchstens gefunden, ich bin Durchschnitt. Ich bin nicht überdurchschnittlich gut als Informatikerin. Und vor allem, und das war der Hauptgrund, ich habe gefunden, hey, ich habe jetzt bei der UBS eine Schnittstellenfunktion zwischen dem Wirtschaftsteil und der IT, da könnte ich doch auch noch Wirtschaft studieren. Gesagt, getan. Und dann habe ich in Zürich Wirtschaft studiert. Und dort ist noch etwas Lustiges passiert. Schon als ich mich angemeldet habe für das Wirtschaftsstudium, dann kriegt man so eine Studienberaterin, die einem dann ja hilft und beratet und so. Und schon dort habe ich sie gefragt, sie kann ich dann nachher noch JUS studieren. Wenn ich den Abschluss habe, kann ich dann nachher JUS studieren, weil ich habe ja das Gymi nie gemacht, also habe ich quasi keine Universitätsreife gehabt, vor einem Fachhochschulabschluss. Und nachher sagt sie, ja, kann man schon, aber sie, das macht man eigentlich nicht. Also wenn man dann das nachher gemacht hat, dann ist man dann auf dem. Und ich nur so gesagt, okay, aufgehängt und gedacht, du, allweil sagst du mir, was ich mache. Aber danke für die Information.
Das ist etwas, was uns jetzt eigentlich allen Podcasts, die wir gemacht haben, sehr viel begegnet ist, dass man eigentlich Menschen, die weiterkommen wollen, sagt, man macht denn das nicht. Mhm. Die Ärztin hat das erzählt, dass mir gesagt hat, nein, das gehe ich nicht, wir machen das nicht. An was liegt das? An was glaubst du, dass das liegt? Ist man in der Schweiz eher verhindernd anstatt fördernd?
Ich kann es nicht für alle beantworten. In dem Fall habe ich das Gefühl, es ist eingeschränkte konservative Sichtweise. Das ist das Muster, nach dem verfahren wir. Und etwas, was aus dem Raster ist, hey, das macht man nicht, das kennt man nicht. Ich glaube, jetzt in dem Fall ist das so. Für alle kann ich es nicht beantworten. Und natürlich, dass die Leute immer vom eigenen Weg an die anderen schliessen. Meine Erfahrung muss ja nicht die gleiche sein, die nachher für alle passt. Und darum versuche ich, möglichst offen zu sein, wenn mir so Sachen begegnen, weil mein Weg, der jetzt für mich stimmt, muss ja für jemand anderes nicht stimmen. Und da möchte ich allen Eltern aus meinen Fällen, die ich jetzt habe, und ich vertrete ja auch Lehrlinge, ich vertrete Eltern und ich vertrete auch Bildungsinstitutionen. Und mir begegnet dort immer etwas und ich möchte das sehr ans Herz legen. Tun die Lehrlinge oder die Jungen, wenn sie jetzt 15, 14, 15, 16 oder bei der Berufswahl oder Gymi oder so, tun sie auf ihrem Weg unterstützen und nicht eure Idee in den Kopf des Jugendlichen pflanzen. Es kommt nicht gut. Irgendwann bricht die oder der aus und vielleicht ist das Ausbrechen dann eine gute Konsequenz, vielleicht ändert es aber noch etwas, was vielleicht nicht so gut ist, sondern tünt beratend, unterstützen und vor allem auch Beachtung schenken, aber nicht euren Plan vom Leben in den Kopf des Jugendlichen setzen. Das finde ich etwas ganz Wichtiges.
Wird das viel gemacht?
Ich kann nicht so viele Fälle in dem Alter. Sie kommen meistens, wenn sie ein bisschen später sind. Aber doch, meine Erfahrung ist, dass es doch ab und zu gemacht wird. Und das finde ich schade.
Es ist doch auch so, wenn man ein bisschen bei diesen Bildern bleibt, es ist doch vielfach so, dass die Gymnasien, die Kantonsschulen, oder, die sind so ein bisschen höher auch gelegen, geografisch. Also wenn man jetzt in Zürich anschaut, oder Schaffhausen, wo der Tobias herkommt, oder, dann ist das Gymnasium, das ist im Hügel oben, und die Berufsschule, die ist so ein bisschen in der Stadt drin, oder? Ich glaube, so...
Also in St. Gallen nicht.
Also das zeigt doch schon ein bisschen, oder, irgendwie, oder? Ja, es ist viel wichtiger, das Gymnasium.
Also... Ich als Bildungsanwältin, die auch selber den einen oder anderen Titel gesammelt hat und vor allem in dem Büro, wo wir jetzt sitzen, auch schon Menge Professor, Doktorand, sonstige Dozenten an Universitäten gesessen sind, auch schon Rektorinnen oder Rektoren in dem Büro gesessen sind, das sind alles genau gleich Menschen. Und vor allem... Manchmal habe ich auch Professoren als Gegner und manchmal auch als Kunde, je nachdem. Und ich habe einfach festgestellt, dass die Professorinnen und Professoren, die haben genauso das Recht, dumme Lebensentscheidungen zu treffen, wie alle anderen auch. Und Also das ist einfach alles Menschen, oder? Und darum, für mich persönlich, ich habe jetzt nicht wirklich mehr Achtung von jemandem, weil er einen Haufen Titel hat. Weil ich sehe halt dann einmal dahinter, wenn auch in schwierigen Situationen, und sie sind einfach alle gleich. Es sind alle Menschen, es ist ihnen alles gleich wichtig. Sie sind alle total emotional, wenn es um die eigenen Kinder geht. Und darum, ich finde so das Aufschauen an die Studierenden finde ich nicht gerechtfertigt, weil sie sind Menschen wie alle anderen auch.
Gehen wir noch mal schnell einen Schritt zurück in die Zeit, wo dann das Wirtschaftsstudium angestanden ist. Das ist abgeschlossen. Dann noch wieder ein bisschen geschafft. Und dann ist dann eben der Entscheid gekommen, noch JUS zu studieren.
Finanzkrise war bei der UBS. Und dann habe ich mit meiner Chefin darüber geredet. Und dann hat sich in meiner Privatsituation etwas verändert. Und meine Chefin hat mich gern behalten. Und dann nach einer habe ich ihr erzählt von der Situation und so. Und hat sie gesagt, ja, aber sind doch um. Jetzt nimm doch unbezahlt, oder? Geh auf Weltreise. Und wenn du zurückkommst, dann habe ich vielleicht wieder etwas für dich, oder? Ich dachte, das ist eigentlich noch eine gute Idee, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann erst die 4 Monate gehen, weil ich muss noch schnell das Studium fertig machen. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich könnte ja die 4 Monate noch schnell ab Front. Das habe ich schon lange mal wollen, weißt du, am Bankschalter, oder? Dann habe ich gesagt, getan, ein paar Telefon gemacht, bin ich ab Front gearbeitet, das war super. Dann kommen Gipser und holen aus ihren Säcken 50'000 Franken voll mit Gips. Kannst du nicht mehr brauchen, kannst du gerade in die Zentrale schicken, zum Vernichten. Oder die Autohändler. Dann denke ich so, oh, was hast jetzt du da wieder verkauft? Oder? Oh, aber wirklich eine gute Erfahrung, auch wieder ganz ein lässiges Team in Wetzikon und in Uster, in der UBS kennenlernen. Die zuhören, geben Grüße. Tolle Zeit, auch dort erfahren, wieder Neues gelernt, wo ich unvergessen bleibe. Oder? Und dann, nach diesen 4 Monaten, bin ich auf die Weltreise gegangen. Und dann bin ich gegangen, bin ich zurückgekommen, bin immer noch bei der UBS angestellt gewesen, und dann auf dieser Weltreise habe ich gefunden, also eigentlich könnte ich ja jetzt da machen, was ich immer gemacht habe. Ich könnte eigentlich noch JUS studieren. Dann habe ich Kassensturz gemacht und habe geschaut, ja, wie viel Budget habe ich. Und ich habe ja bei der UBS einen gut bezahlten Job gehabt, und ich habe eine Wohnung gehabt, ein Auto gehabt, direkt mit Bezirksgericht Zürich, das war super gewesen. Und dann habe ich mir gesagt, könnte ich das machen? Dann bin ich back to the roots, Studenten-WG, Auto verkauft, Budget gemacht. Dann gesagt, okay, mit 2'500 Stutz im Monat musst du jetzt rauskommen. Und habe geschaut, wie lange meine Ersparte mit 2'500. Und dann haben wir das aufgeführt. Und dann habe ich herausgefunden, es lange nicht ganz, aber ich muss pro Jahr, wo ich studiere, nur 10'000 Franken verdienen. Das schaffe ich. Und dann bin ich eben unter anderem dann nachher beim ZLI dozieren. Und dann hat es dann ganz gut gelangt und dann habe ich noch sogar angefangen zu dozieren. Und dann habe ich gesagt, ja, mal. Und dann habe ich mich für die Universität St. Gallen entschieden, weil die als einzige Universität in der ganzen Schweiz mir mein Wirtschaftsstudium so angerechnet hat, dass ich ein ganzes Jahr weniger studieren musste. Und das macht auch absolut Sinn. Und dann habe ich gefunden, ja, also der Gang ist selbstverständlich dorthin, wo ich ein Jahr weniger studieren muss. Ich meine, wer kann rechnen, ein Jahr mehr oder weniger, das ist ein Jahr mehr oder weniger Lohn. Und habe mich darum für die Universität St. Gallen entschieden.
Was war das so für ein Gefühl, wenn man sich dann für so eine Uni entscheidet, wo ja in der Schweiz, kann man sagen, die HSG, die Universität St. Gallen, das ist so ein bisschen für viele der Leuchtturm?
Also ich habe nicht speziell gedacht, HSG ist ein Leuchtturm oder so, sondern ich habe es einfach als eine Uni gesehen, wie alle anderen auch. Und was ich aber schon gedacht habe, ich habe gedacht, jetzt bist du an der Uni, das sind jetzt die Gescheiden, jetzt musst du dich wirklich anstrengen. Das habe ich wirklich gedacht. Also nicht spezifisch die HSG, sondern einfach die Uni, oder? Und dann bin ich an die HSG gegangen und habe wirklich gedacht, oh ja, das sind jetzt wirklich da. Also es ist jetzt die Uni, jetzt musst du wirklich Gas geben, sonst fliegst du da raus. Und habe dann sehr schnell festgestellt, ach nein, meine Fachhochschulkollegen sind also kein Stück dümmer. und wenn ich jetzt müsste gerade wählen, mit wem bilde ich jetzt gerade ein Team, dann nehme ich mal lieber meine Fachhochschulkollegen, weil die sind natürlich älter gewesen, die Fachhochschulkollegen, erfahrener, und viele von denen haben auch schon eine Lehre gemacht. Und ja, das ist auch mit der Zusammenarbeit, mit der Strukturierungsweise, ist es mit denen dort einfacher gewesen, ja.
Also es tönt jetzt alles so schön, so geschmeidig und so, oder? Hat es nie irgendwie Zweifel gegeben oder so ein Down, wo man runtergefallen ist? Oder hast du immer wieder können das rausziehen, eben von damals, von der Lehre, wo selber eine neue Lehrstelle musst suchen?
Nein, es ist relativ geschmeidig gegangen. Einen Moment hat es gegeben, Dort habe ich lernen, wie man juristische Prüfungen schreibt. Die ersten Prüfungen hatte ich eine ungenügende, einen 3,5er. Und das hat mich richtig aus der Bahn geworfen dort. Und rückblickend lache ich darüber, oder? Und also dachte, oh, bin ich jetzt geeignet für das und Zeug und Sachen? Und dort hatte ich schon Zweifel gehabt wegen dieser einen Prüfung. Und heute kann ich so darüber lachen, weil das ist ein Professor, ich sage jetzt den Namen nicht, wo ich ganz genau weiss, wie er Prüfungen macht. Er macht immer wieder gleiche Prüfungen und sind aus meiner Sicht jetzt aus der Retrospektive nicht sehr aussagekräftig. Und vor allem müsste ich die Vorlesung nie besuchen, weil die Vorlesung hat nichts mit der Prüfung zu tun. Auf jeden Fall, aber dort war wirklich ein Moment, wo ich gefunden habe, oh, bin ich echt geeignet und kann ich das, ich bin doch jetzt da. Und Leute, wenn ihr einmal eine ungenügende Note habt, lasst euch nicht aus der Fassung bringen. Und wenn ihr diese Prüfung nicht verstanden habt, versucht vor allem zu verstehen, was ist die Systematik hinter dieser Prüfung. Wie die juristische Prüfung haben eine andere Systematik als andere Prüfungen, versucht die zu verstehen.
Was mich noch wundern würde, streitest du eigentlich gern?
Auch privat nicht, gar nicht, aber beruflich, ja. Ich gewinne auch gerne. Entschuldigung.
Ist das ein sportlicher Ansatz? Du hast einen Spitzensport gemacht, jetzt bist du Rechtsanwältin. Dort geht es ja auch ums Gewinnen.
Ja, ich glaube, das würde wahrscheinlich fast jeder Rechtsanwalt sagen, wenn man prozessierend ist, dann ich gewinne gerne meine Fälle. Und ich sage auch darum, wenn ich jetzt am Anfang, also jetzt gerade heute Morgen haben wir einen Fall gehabt, wo man eine erste Schätzung machen musste. Und jetzt habe ich das angeschaut, was wir da haben, und wir sagen, nein, das lohnt sich nicht, der Rekurs. Die finanziell, ressourcenmäßig, und wir haben jetzt gerade heute Morgen wieder jemandem abgeraten, in so einen Rekurs zu führen, weil wir sind der Meinung, der Fall ist nicht zu gewinnen. Also, ja.
Ich schaue mir noch mal zurück. Wir haben über ein ganz spannendes Leben jetzt viel gehört. Kann man sagen, dass jeder eigentlich das kann schaffen, auch wenn er mit einer Lehre oder eben gerade wenn er mit einer Lehre ins Berufsleben gestartet ist und sich nachher eigentlich an seinen Interessen als Ziel dann so durchs Leben, sagen wir, bis 30 orientiert?
Nein, ich glaube nicht, dass es jeder oder jede kann schaffen, weil man muss auch sagen, es gibt Sachen, die man nicht steuern kann und in dritter Hand sind. Zum Beispiel kann ja Schicksalsschläge passieren. Zum Beispiel kann man einfach schulisch nicht genug Motivation bringen, um das durchzupauken, was man muss pauken. Oder die Leute sind verschieden fleissig und das gilt bis zu einem gewissen Stück zu akzeptieren. Man braucht Fleiss. Also ohne Fleiss hätte ich das nie geschafft. Oder? Was ich aber schon sagen kann, ist, mit viel Fleiss und viel Wille und auch, dass einem ein Stück weit egal ist, was jetzt die anderen denken, kommt man sehr weit. Und bei mir ist es nicht, ich würde jetzt gar nicht sagen, mir ist egal, was die anderen denken, sondern ich habe mir bei meinen Entscheidungen da einfach gar keinen Gedanken daran verschwendet. Ich habe nie gedacht, wie finden das die anderen. Ich habe immer noch gefunden, ich will das, ich mache das. Und manchmal habe ich dann auch im Nachhinein so, die anderen könnten das so sehen. Ist mir gar nicht in den Sinn gekommen vorher. Und ich glaube, von so etwas wie ein anderer ein Weltbild oder so sieht, darf man sich nicht beeinflussen lassen. Und dann, wenn du das möchtest und dass dein Herz dann noch schreit, geh den Weg.
Du bist jetzt an einem Punkt angekommen, wo du deine eigene Kanzlei hast, wo du dein eigenes Geschäft hast. Und ist das jetzt so ein bisschen, dass du kannst sagen, ja, jetzt bin ich angekommen oder ich tue mich noch ein bisschen mehr? Du bist die Bildungsanwältin, wo man sagt, oder wo man sagt, das kann man anlesen, oder? Wo wir recherchiert haben, haben wir wirklich müssen sagen, boah, ja, also was die schon erreicht hat. Und eben, ist da noch ein bisschen mehr dahinter? Sagst du noch, boah, jetzt gehe ich noch in die Politik, jetzt muss ich da die Bildungspolitik muss ich noch verändern?
Also bei der Bildungspolitik, da gäbe es tatsächlich noch ein paar Sachen. Also liebe St. Gallen Politiker, mit der Überarbeitung vom Volksschulgesetz St. Gallen gibt es da noch ein paar Punkte, die man beachten müsste. Zum Beispiel, was macht man mit Autisten? Da könnte man noch ein paar Sachen besser machen. Insbesondere, dass man in solchen Fällen könnte auch Privatschulen finanzieren. Kämen dann übrigens immer noch günstiger als die Sonderschulen. Liebe Steuerzahler, ist auch in eurem Interesse. Und sonst, ich muss sagen, ich habe tatsächlich im Moment ein paar Projekte im Kopf. Ich habe eine Anfrage bekommen, die ich jetzt noch nicht darüber reden will, die ich aber verfolgen will. Und habe noch ein anderes Projekt, das ich auch noch nicht darüber rede, aber das ich dann möchte verfolgen.
Würdest du heute sagen, du bist in deinem Traumberuf angekommen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe jetzt gerade, es gibt, also eben, es gibt die Bildungsfälle, aber ich mache ja auch ganz viel Arbeitsrecht. Und in den Arbeitsrechtsfällen mache ich Privatrecht als auch öffentliches Recht. Und dort habe ich einmal auch Fälle gegen Behörden, gegen Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichtsbehörden, Universitäten natürlich, oder? Und in diesen Fällen, dann haben wir auch so Besprechungen und so, und dann gehe ich richtig auf, weil ich habe zuletzt einen Fall gegen ein Gericht und dann habe ich denen wirklich vor Ort gesagt, also schauen Sie, Sie tun für einen Fall, wo unsere Kanzlei in 5 Minuten erledigt wird, machen Sie jetzt schon die 6. Aktennotiz. Haben Sie eigentlich nichts zu tun? Haben Sie nichts zu tun? Brauchen Sie eine Beschäftigung? Das sind die Steuergelder, die Sie da verjockeln. Ich habe wirklich das denen so gesagt und es hat einfach gestummt und es ist dann so eine Stille und ein Raunen durchgegangen. Und in einem anderen Fall, ist auch gegen eine Behörde gsi, habe ich dort einen Vorgesetzten richtig gezupft, weil also das Benehmen ist respektlos gsi von dem Vorgesetzten. Und ich bin ja in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu dieser Person. Und dann habe ich den natürlich gezupft und in die Schranke gestellt, dass ich jetzt so anständig bin. Und dann sind wir rausgelaufen und dann hebt mich die Mandantin am Arm. Und ich schaue, wieso hebt sie mich jetzt am Arm? Und sagt sie, Facutinelli. Ja, dem hat das noch nie jemand gesagt. Und jetzt kommen sie und sagen es dem einfach. Und ich sagte, ja, aber stimmt doch. Sagt sie, ja, natürlich. Und so Zeug finde ich schön, kann man als Anwältin machen, weil man ist als Dritte, man ist unabhängig. Und wenn es stimmt, dann nenne ich das Kind beim Namen.
Aus dieser Begeisterung heraus schliesse ich jetzt das, was du vorhin gesagt hast. Wenn man das schaffen will, nach der Lehre weiterkommen, braucht es Fleiss und Wille. Und dann lohnt sich der Fleiss.
Es lohnt sich immer dann, wenn man das macht, was einem das Herz danach begehrt. Und manchmal braucht es den Weg, dass das Herz einem begehrt, einen Umweg. Und manchmal muss man ja zuerst herausfinden, was das Herz begehrt. Und ja, dann wird es schaffen, viel leichter. Ja.
Das war ein wunderschöner Podcast. Und was hast du gelernt mit der Senta Cottinelli? Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Ausführungen. Ganz herzlichen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Das war es vom Podcast «Und was hast du gelernt?» mit Marcel Haini und dem Tobias Keller. Wir würden uns freuen, wenn Sie www.gelernt.ch besuchen oder eines von unseren Social-Media-Profilen.